das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend.
In Spanien spielt es keine Rolle mehr, ob Tag ist oder Nacht. Es wird durchgefeiert. Seit Mitternacht ist das Land Fußball-Weltmeister. Und so wie Ferran Torres, der Schütze des goldenen Tores, hier jubelt, spielte das ganze Team dynamisch, kraftvoll, entschlossen. Spanien brauchte zwar die Verlängerung, um Argentinien zu bezwingen, aber die meisten Beobachter halten das für völlig verdient, zumal die Argentinier mehr durch Härte glänzten als durch Torschüsse. Die Weltmeister sind zu Hause, der Pokal ist noch heil und das Land feiert seit fast 24 Stunden. Christina Brücker.
Das erlösende Tor, Ferran Torres, endlich nach 106 Minuten Spielzeit. Madrid im Wechselbad der Gefühle, zwischen fast schon gewonnen Jubel und Anspannung pur. Bitte kein argentinisches Tor mehr. Schlusspfiff, kein Halten mehr. Beginn einer langen Partynacht. Wahnsinn, das war ein irres Spiel. Jetzt wollen wir diesen Titel verteidigen. Es lebe Spanien. Es gab viele Fouls und wir hatten zeitweise Angst, dass Argentinien damit durchkommt und den Sieg geschenkt bekommt. Aber am Schluss kam es zum Glück anders. Nämlich so, Medaillen für Spanien vom US-Präsidenten persönlich, der bisher keinen Hehl daraus machte, wie wenig er von Spaniens linker Regierung hält. Shake hands mit Regierungschef Sanchez. Erstmal herrscht Fußballfrieden. Ich habe mit Spanien gesprochen und ihnen zu ihrer großartigen Mannschaft gratuliert. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Dafür will der US-Präsident aber auch mit aufs Gruppenfoto mit La Roja. Spanien kann Fußball und erst recht Fiesta. Auf den Straßen Madrid sieht die Finalnacht bis in die Morgenstunden so aus. Die Party ist kaum rum, da steigen die Weltmeister schon aus dem Flieger und haben gleich volles Programm. La Roja im dunkelblauen Anzug, Gruppenfoto mit Königsfamilie und zwei Sternen auf dem neuen Trikot. Kleiner Zwischenstopp beim Regierungschef, Torschütze Torres bescheiden beglückt über sein Tor. Man darf die Hoffnung nie aufgeben. Am Ende ist es Arbeit, aber diesmal hat's geklappt. Erst Arbeit, jetzt Vergnügen. Die Reyes del Mundo, die Könige der Welt, beglücken ihre Fans in Spaniens Hauptstadt. 1 Million Menschen sollen auf den Straßen sein. Wir sind stolz und hoffen, dass unsere Kinder sich von der Mannschaft etwas abschauen. Ich bin der Mannschaft dankbar dafür, dass sie alle vereinen, nicht nur die hier Geborenen, sondern auch Leute wie mich von anderswo. Wir fühlen uns als Spanier. Jetzt große Bühne für die Weltmeister. Die zweite Nacht mit 2 Sternen. Sie hat gerade erst begonnen.
Und natürlich ist Christina Böker weiter mitten dabei in Madrid. Christina, die zweite Nacht mit 2 Sternen. Wie lange soll das noch gehen?
Ja, ich gehe davon aus, dass es wieder genauso lang geht wie in der ersten Nacht mit 2 Sternen. Als ich heute früh ins Studio gefahren bin, so zwischen 8 und 9, da sind mir die letzten Nachtschwärmer noch begegnet, wie sie nach Hause kamen. Die hatten noch die Spanienfahnen umgehängt und waren auf dem Weg zum Kaffee, um sich zu stärken. Manche, um einfach direkt zur Arbeit zu gehen. Und vermutlich ist es jetzt wieder so. Hinter mir sind immer aber im Moment die Mannschaft noch auf der Bühne und die gibt hier auf der Bühne irgendwie so eine ähnliche Teamleistung ab wie auf dem Fußballfeld. Die machen Musik, die spielen Schlagzeug, eine irre Show. Es ist wirklich beeindruckend, dass sie auch bei der Show so ein Team sind. Da haben sich Leute schon heute Nachmittag angestellt. Wir haben um 17 Uhr auch schon hier gearbeitet und geschaltet. Da waren die Ersten schon da. Seitdem warten die und ich glaube, für die hat es sich gelohnt. Also ich denke mal, diese Nacht geht lang und ich weiß nicht, wie viele Nächte eigentlich noch. Mal schauen.
Und es macht Spaß schon beim Zusehen. Danke, Christina Böker nach Madrid. Spanien ist Weltmeister am Ende des größten und längsten Turniers der Fußballgeschichte. Dazu die Meinung unseres Sportreporters Philipp Sommer vom Südwestrundfunk.
Kennen Sie Messi? Ich meine nicht den argentinischen Superstar. Ich meine das englische Adjektiv Messi. Übersetzt durcheinander, schmuddelig, auch schmutzig. Irgendwie passend für diese WM. Das Hauptgastgeberland wirft Bomben auf WM-Teilnehmer Iran. Ein somalischer Schiedsrichter darf nicht einreisen, genau wie tausende Fans, nur weil sie aus dem vermeintlich falschen Land kommen. Vielen wird der Zugang zum Volkssport Fußball verwehrt. Den einen wegen eines fehlenden Visums, den anderen wegen eines zu kleinen Geldbeutels. Ganz schön schmutzig, ganz schön messy. Die FIFA hat die Kommerzialisierung auf die Spitze getrieben. Mondpreise für Tickets, Trinkpausen, Halbzeitshow. In den USA, Mexiko und Kanada hat der Weltverband seine Einnahmen im Vergleich zur vorigen WM mehr als verdoppelt, auf geschätzte 13 Milliarden Euro. Dafür wirft FIFA-Boss Gianni Infantino bereitwillig jedes Fairplay über Bord. Nach einem Anruf von Donald Trump wird eine rote Karte gegen US-Star Balogun kassiert. Die Grundprinzipien des Sports werden ausgehebelt. Folgen hat dieses schmuddelige Geklüngel mit Trump für FIFA-Boss Infantino wohl nicht. Messi sei Dank. Nicht nur der argentinische Superstar. Helden wie Haaland, Mbappé oder Kane haben die Welt auch bei dieser WM in ihren Bann gezogen, die Stadien trotz der horrenden Preise gefüllt. Fußballzwerge wie Kap Verde haben mit ihrer Spielfreude das Konzept der XXL-WM zum Erfolg gemacht. Deshalb bleibt Gianni Infantino unangefochten. Träumt schon von 64 Teilnehmern beim nächsten Mal. Es könnten einem die Tränen kommen. Wie gestern Lionel Messi bei seinem Abschied von der fantastischsten Bühne, die der Fußball zu bieten hat.
Die Meinung von Philipp Sommer. Lieber schnell oder lieber gründlich? Diese Frage stellt sich ja im Alltag häufiger. Friedrich Merz scheint sich für gründlich entschieden zu haben. Bei der Nachfolge für Jens Spahn hat er zwar gemeinsam mit CSU-Chef Söder das Vorschlagsrecht. Die beiden hätten das sicher am Wochenende mit ein paar Telefonaten klären können. Man kann den Anlass aber auch nutzen, um gleich an mehreren Stellen auszuwechseln. Das braucht dann Zeit. Die hat Friedrich Merz jetzt, denn gewählt in der Fraktion wird erst nächste Woche Mittwoch. Für Wahlkämpfer ist das allerdings eine kleine Ewigkeit. Philipp Kunschner und Celine Schmock berichten.
Er war der erste CDU-Landesvorsitzende, der Jens Spahn öffentlich zum Rücktritt aufgefordert hatte. Daniel Peters ist im Wahlkampf, tritt in Mecklenburg-Vorpommern als Spitzenkandidat an. Zwei Monate vor der Wahl geht es für ihn auch um den Faktor Zeit.
Jeder Tag länger als Hängepartie wäre ein riesengroßes Problem für uns als Union geworden. Und das hätte dazu geführt, dass wir Vertrauen verspielt hätten. Und es muss jetzt gerade darum gehen, Vertrauen eigentlich zurückzugewinnen.
Auftakt dafür heute Vormittag in Berlin. Großes Medieninteresse vor dem Treffen des CDU-Präsidiums. Die Union braucht einen neuen Fraktionschef. Die entscheidende Frage, wer übernimmt? Kein Kommentar von einem, der von vielen als Kandidat gehandelt wird. Der Rückzug von Jens Spahn wird als konsequenter Schritt bewertet. Bei der Frage nach einem Nachfolger aber bleibt die Partei noch zurückhaltend.
Ich denke, es ist schnell gehandelt worden und das ist auch gut.
Wer sollte auf den Spahn folgen?
Das werden wir sehen.
Sie sind es, die jetzt aktiv werden müssen. Das Vorschlagsrecht für einen neuen Fraktionschef liegt bei Ihnen, CDU-Chef Merz und CSU-Chef Söder. Noch lassen Sie sich nicht in die Karten schauen, doch es kursieren gleich mehrere Namen. Da wäre zum einen die Gesundheitsministerin und Chefin der Frauenunion Nina Wagen. Sie hat viel Rückhalt in der Fraktion. Doch Wagen aus der laufenden Gesundheitsreform herauszunehmen, vielleicht ein Risiko, sagen Abgeordnete. Innenminister Alexander Dobrindt. Auch er wird immer wieder genannt, gilt als wichtige Säule in der Koalition, kommt aber von der Schwesterpartei CSU. Das wäre ein Novum. Carsten Linnemann ist CDU-Generalsekretär, aber kein Minister. Für ihn bräuchte es also keine Kabinettsumbildung. Anders als bei Kanzleramtschef Thorsten Frey, er gilt als Vertrauter des Kanzlers und Top-Kandidat für den Fraktionsvorsitz. Auf ihn könnte Günther Krings, derzeit stellvertretender Fraktionschef, ins Kanzleramt folgen. Viele Spekulationen, aber noch keine Antworten.
Zunächst mal erwarten wir den Vorschlag der Parteivorsitzenden ab, denn bei denen liegt das Vorschlagsrecht.
Zumindest der Zeitpunkt steht. Die Wahl des neuen Fraktionschefs soll kommende Woche stattfinden. Bis dahin viel Abstimmung, auch mit den Landesgruppen. In Mecklenburg-Vorpommern will sich Spitzenkandidat Peters auf keinen Namen festlegen. Klar sei, es brauche einen Stabilitätsanker.
Wir haben etliche Persönlichkeiten in der Unionsfraktion, die das gewährleisten könnten.
Weg von Personalfragen, zurück zu Sachthemen, so die Hoffnung. Nicht nur dort, wo bald gewählt wird.
Da versuchen wir natürlich noch mehr herauszubekommen. Und Markus Preis, der Leiter unseres Hauptstadtstudios in Berlin, ist da die allererste Adresse, Markus. Ich habe Friedrich Merz gestern beim Interview genau zugehört und zugesehen und hatte schon den Eindruck, es würde ihm gefallen, in der Regierung noch ein bisschen auszuwechseln. Wie viel Spielraum hat er da eigentlich?
Ich glaube, den Eindruck, den haben viele so gehabt. Es ist auf jeden Fall die beste Gelegenheit für Friedrich Merz, diese Regierung noch mal zu verändern. Wegen Jens Spahn würde man das ja offiziell alles machen. Sonst sind Auswechslungen von Ministern ja immer irgendwie auch ein Zeichen von Krise, dass man auf die falschen Leute vielleicht gesetzt hat. Jetzt könnte man, ob es so kommt, muss man abwarten, durch geschicktes Tauschen im Prinzip gesichtswahrend Veränderungen vornehmen. Was hat Merz für Spielraum? Zum einen muss er sich mit Markus Söder einig sein. Alles beginnt mit einem gemeinsamen Vorschlag für einen neuen Fraktionschef. Und er muss sich aber umgekehrt auch überlegen, wie viel Veränderung seine Regierung denn vertragen würde. Er hatte ja gerade gesagt, man habe jetzt Tritt gefasst und er will bestimmt nicht gleich wieder aus dem Tritt rauskommen.
Wenn ich mal vorsichtig formuliere, würde ich sagen, nicht jeder Minister, jede Ministerin hat geglänzt im ersten Amtsjahr. Wie wäre eine große Lösung und was wäre eine kleine?
Also eine kleine Lösung wäre sicher, nur in Anführungszeichen einen Nachfolger für Jens Spahn aus der Fraktion zu wählen, also einen Abgeordneten, keinen amtierenden Minister. Dann bliebe die Regierung ja unverändert. Die größere Lösung, die würde damit beginnen, dass ein Minister oder eine Ministerin Fraktionschef wird. Das könnte zum Beispiel Kanzleramtsminister Thorsten Frey sein, den man im Bundestag sehr schätzt, an dem es als Minister aber auch Kritik gab. Oder wie du gesagt hast, er hat vielleicht nicht immer geglänzt. Es könnte aber auch mit Ministern losgehen, die besonders gut gearbeitet haben. Da werden hier einhellig vor allem Innenminister Alexander Dobrindt und Gesundheitsministerin Nina Wagen genannt. Und wenn die wechseln, ab dem Moment gibt es richtig Spielraum, dann könnte man in der Regierung auch eine noch größere Lösung starten.
Markus, vielen Dank nach Berlin.
Gerne.
Wenn jemand verspricht, die großen Probleme des Landes zu lösen, einige davon im Handumdrehen, dann ahnt man schon, das wird schwierig. Zwar wird Andy Burnham von seinen Fans als der Macher von Manchester gefeiert, aber dort Bürgermeister zu sein, ist doch überschaubarer als das Amt des Premierministers, zu dem er heute vom König ernannt wurde. Burnham will unter anderem die Wirtschaft hochfahren, das Leben preiswerter machen, die Arbeitslosigkeit bekämpfen. Ja, und nicht zuletzt auch die Umfragewerte der Labour Party wieder verbessern. Unser Korrespondent Christoph Prössel berichtet.
Am Morgen trifft Andy Burnham Obdachlose in London. Zu dem Zeitpunkt ist er noch gar kein Regierungschef. Doch er weiß, als neuer Premier wird er schnell liefern müssen. Er hat keine Zeit zu verlieren und wird später ankündigen, dass er die Obdachlosigkeit in Großbritannien beenden will. Derweil in der Downing Street, alle Augen auf der berühmten Tür mit der Nummer 10. Keir Starmer spricht ein letztes Mal als Premierminister. Ich gehe mit Anstand, mit einem Lächeln und mit dem Stolz darüber, was wir alles erreicht haben. Keine Worte der Bitterkeit. Starmer klingt zuversichtlich, obwohl er selbst kein Teil der politischen Zukunft mehr ist. Beim König reicht Starmer seinen Rücktritt ein, bevor Andy Burnham Charles III. Trifft und mit der Regierungsbildung beauftragt wird. Ankunft des Hoffnungsträgers am Regierungssitz. Parteifreunde, Mitarbeitende, Wegbegleiter bereiten ihm den Empfang.
I have just come from Buckingham Palace.
Andy Burnham setzt den Ton für seine Amtszeit. Kein Rednerpult wie sonst üblich. Burnham, der Nahbare. Ich weiß, dass viele das Gefühl haben, sie haben genug von der Politik. Ich höre euch. Ich will ehrlich sein, wir waren nicht gut genug. Wir müssen besser sein, das werden wir. Wir werden die größten Veränderungen der vergangenen 40 Jahre vorlegen. Der Mann, der so bescheiden wirken kann, formuliert seine Ziele in Superlativen.
We will take power out of here.
Wir wollen die Macht von hier verlagern und in alle Regionen tragen, damit dort eine neue Wirtschaft geschaffen werden kann.
And in doing more, build a new economy.
Über Außenpolitik spricht Burnham vor der Downing Street nicht. Der Fokus dieser Rede Innenpolitik. Doch am Morgen hatte Burnham in einem Interview deutlich gemacht, dass er die Unterstützung für die Ukraine fortführen will. Am späten Nachmittag treffen die Spitzenpolitiker an der Downing Street ein, die Andy Burnham für das Kabinett ernennt. Mit dabei John Healey, Er soll Finanzminister werden, was nicht ohne Ironie ist. Healey war als Verteidigungsminister zurückgetreten, weil Starmer ihm nicht genug Geld für Rüstungsprojekte gegeben hatte. Nun wird sich Healey mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie die Pläne des Premiers bezahlt werden.
Und die weiteren Nachrichten des Tages. Jetzt mit dir, Susanne.
Gut ein Jahr nach dem Axtangriff in einem ICE in Niederbayern wurde heute das Urteil gesprochen. Der 21-jährige Mann sei wegen einer paranoiden Schizophrenie schuldunfähig. Er bleibe in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der Flüchtling aus Syrien hatte 2 Menschen schwer verletzt. Mit einer Feierstunde ist in Berlin an das gescheiterte Stauffenberg-Attentat auf Adolf Hitler vor 82 Jahren erinnert worden. Der Vorsitzende der Stiftung 20. Juli 1944, Robert von Steinau-Steinrück, rief dazu auf, das Bekenntnis zu Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten denen entgegenzuhalten, die Verbrechen des NS-Regimes relativierten. Am Rande kam es zu einer Auseinandersetzung. Ein Großneffe des NS-Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer versuchte, einen Kranz der AfD-Bundestagsfraktion zu entfernen. Er wirft der Partei ein unkritisches Verhältnis zum Nationalsozialismus vor. Englands Fußballlegende Kevin Keegan ist tot. Er starb im Alter von 75 Jahren. Keegan war einer der ersten ausländischen Stars in der Bundesliga. Von 1977 bis 1980 war er Stürmer beim HSV. 1979 wurde er mit den Hamburgern deutscher Meister. Später wurde Keegan Trainer bei der EM 2000, betreute er das englische Nationalteam.
Die Republik erlebt gerade einen Gründerboom. Im ersten Halbjahr entstanden fast so viele Start-ups wie im gesamten vorigen Jahr. Dabei denkt man allerdings nicht zuerst an leere Flaschen. Aber in der Nähe von Heilbronn haben sich ein junger Unternehmer und ein Investor zusammengetan, um genau damit Geld zu verdienen. Mit dem Fahrrad werden die Flaschen an der Haustür abgeholt. Wer nicht selbst zum Container oder zur Pfandrückgabe gehen möchte oder wer es körperlich nicht kann, bucht diesen Service. Und noch etwas an diesem Start-up ist ungewöhnlich. Der Gründer ist ein wirklich sehr junger Unternehmer. Jenny Rieger.
Darauf hat die Welt gewartet.
Ein junger, motivierter Mann, der dein Altkasser pult.
Große Worte, hinter denen ein kleiner Junge steckt. Denn das ist Marius, vormittags Schulkind, nachmittags Unternehmer.
Hi, Papa.
Marius, hi. Wie war die Schule?
Ach ja, cool.
12 Jahre ist Marius alt, Schüler der 6. Klasse einer Realschule und fest entschlossen, den Durchbruch zu schaffen mit Radlglas seinem Unternehmen und das in rasanter Geschwindigkeit.
Das ist ja gerade echt der 12-jährige Unternehmer. Also, so wie er jetzt gerade Gas gibt, das ist schon echt beeindruckend.
Die Idee? Simpel. Marius holt Flaschen ab. Pfand umsonst, Altglas für 5 Euro. Soweit nichts Neues. Das Besondere ist eher Marius selbst. Im Denken längst ein findiger Unternehmer, der sich perfekt zu verkaufen weiß.
Hi, hier Marius von Radlglas. Wir würden in den nächsten 10 bis 20 Minuten kommen.
Entstanden ist Marius Nachbarschaftshilfe aus Langeweile, gemischt mit einer guten Portion Geschäftstüchtigkeit und Selbstbewusstsein.
Also wenn ich viele Buchungen habe, dann geht es schon etwas in die Stressrichtung. Aber ich krieg das, glaube ich, hin. Ich habe halt diesen Unternehmensgeist und deswegen will ich das einfach machen.
Was als kleiner Nachbarschaftsdienst begann, wuchs schnell. Flyer, eine Homepage, Auftritte in den sozialen Medien.
Das ist eine Nachricht an alle Altglas-Container. Mein Name ist Marius und ich werde euch überflüssig machen.
14.000 Follower und 6,2 Millionen Aufrufe in den letzten 30 Tagen läuft bei ihm. Inzwischen beschäftigt Marius mehrere Fahrer für einen kleinen Obolus und 2 bis 3 Mal die Woche schwingt er sich selbst aufs Rad.
Hi, wie geht's dir?
Und bedient die Kunden, super, die vorher auf seiner Homepage eine Abholung gebucht haben.
Ich verfolge ihn auf Instagram. Tatsächlich. Was sagt man dazu? Tolle Sache. Ganz tolle Sache. Ich finde es toll, wenn junge Leute so aktiv teilnehmen an der Gesellschaft und so kleine Dienste anbieten, wo wirklich für viel Arbeitende eine Unterstützung sind.
Reich wird Marius damit nicht, zumindest noch nicht. Denn nun hat ein Start-up-Gründer Marius unter seine Fittiche genommen, hat ihn im Netz gefunden und will aus Radlglas jetzt eine professionelle Firma machen.
Das Wachstum ist schon gigantisch. Das ist wirklich explodiert. Und die Menschen, also zum Beispiel in Berlin, fragen an, wann er Altglas abholen kommt.
Also heute Leingarten und morgen ganz Europa? Marius wäre das durchaus zuzutrauen. Zeit genug hat der 12-Jährige ja noch.
Ein Geschäftsmodell, das bei jedem Wetter funktioniert, Claudia. Wir wollen aber trotzdem wissen, was uns morgen erwartet.
Ja, also Fahrradwetter wird es morgen, zumindest für die meisten. Es ist sonnig, überwiegend trocken. Dabei bräuchten wir gerade im Westen dringend Regen. So die ersten zwei Dekaden des Monats sind um, die ersten 20 Tage. Und vor allem im Westen hat es deutlich zu wenig geregnet. Sieht man hier, Düsseldorf gerade mal 1 Liter, das ist 1% dessen, was es sein müsste. Beziehungsweise 100% wären das, was über den gesamten Monat es sein müsste. Davon sind jetzt gerade mal 1% gefallen. Jetzt müssten es ja nach den ersten zwei Dritteln so 66,7% sein. In Walmsburg dagegen, in Niedersachsen, schon 109 Liter, 139%. Und Sonthofen, zwar deutlich mehr als Walmsburg mit 147 Litern, aber nur 79%. Insgesamt ja für den Sommer typisch, dass es Regionen gibt, da bringen ein, zwei kräftige Schauer und Gewitter ordentlich Regen. Wenige Kilometer weiter passiert so gut wie gar nichts. Es bleibt euch jetzt erst einmal trocken. Mittwoch können es dann einzelne Schauer sein, die vor allem im Norden fallen. Nach Süden hin bleibt es aber weiterhin bei trockenem Wetter und auch häufig Sonnenschein. Jetzt in der Nacht kommen aus Nordosten weiterhin etwas dichtere Wolkenfelder. So ein paar Tropfen können da mal rausfallen. Morgen im Laufe des Tages dann von Sachsen rüber nach Bayern, also insgesamt in der Südosthälfte, sind zumindest wenige Schauer möglich. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf 14 bis 16 Grad an den Küsten. Sonst werden es meist 13 bis 6 Grad sein. Morgen Nachmittag bis zu 26 Grad in Saarbrücken. Die nächsten Tage, Mittwoch, vor allem norddeutsche Tiefland, bekommt immer mal wieder Schauer. Ab am Donnerstag ist es dann wieder überwiegend trocken, nur im Nordosten ab und zu Regen.
Dankeschön, liebe Claudia. Das waren die Tagesthemen. Bei uns geht's weiter mit der Dokumentation Mord ohne Leiche in der Reihe ARD Crime Time.
Diesmal wird aus einem vermissten Fall ein Indizienprozess.
Und wir treffen uns morgen wieder hier um 22.15 Uhr. Bis dahin tschüss.
Tschüss.
Und lassen Sie sich's gut gehen.